Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet. Willkommen, liebe Freunde, zu der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Rumänien International. Danke dafür, dass Sie auch diesmal unser Programm hören. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Alex Grigorescu. Wir beginnen wie immer mit dem Funkjournal und geben Ihnen dann Details zu den einzelnen Programmpunkten.
Funkjournal.
Die Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, hat den rumänischen Präsidenten Nicu Ciordan und den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky eingeladen, am Donnerstag, dem 27. August, an den Feierlichkeiten zum 35. Jahrestag der Unabhängigkeit der Republik Moldau teilzunehmen, berichtet Radio Chisinau. Zu den geplanten Veranstaltungen zählt eine Militärparade, an der mehr als 2000 Soldaten erwartet werden. Die Republik Moldau hatte am 27. August 1991 ihre Unabhängigkeit erklärt, als das Parlament die Unabhängigkeitserklärung verabschiedete. Rumäniens Präsident Nicu Ciordan führt heute erneut Gespräche mit den Vorsitzenden der Parteien der ehemaligen Koalition über das Gesetz zur Besoldung im öffentlichen Dienst. Ziel der Konsultationen ist eine politische Einigung über diese Reform, die einen Meilenstein im Aufbau- und Resilienzplan PNRR darstellt und von der die Auszahlung von mehr als 770 Millionen Euro abhängt. Die Frist für die Verabschiedung des Gesetzes im Parlament läuft Ende August ab, doch ein politischer Konsens wurde bislang nicht erzielt. PSD-Vorsitzender Sorin Grindanu hält die Chancen für eine Verabschiedung bis zum 31. August für sehr gering, da zwischen den Ministerien für Arbeit, Gesundheit und Bildung kein gemeinsamer Standpunkt bestehe. Bislang haben nur die Regierungsparteien PNL und USR ihre Unterstützung für den Entwurf angekündigt. Die fünf großen Gewerkschaftsverbände bilden eine gemeinsame Front und lehnen die jüngste Fassung des Dokuments kategorisch ab. Mehrere rumänische Gewerkschaftsverbände protestierten am Dienstagmorgen 2 Stunden lang vor dem Arbeitsministerium und forderten eine Erhöhung des Mindestlohns ab dem 1. Januar 2027 sowie die Wiederaufnahme der blockierten Tarifverhandlungen auf sektoraler und nationaler Ebene. Laut einer Mitteilung des Gewerkschaftsverbands Kartell Alpha hängen die beiden Forderungen unmittelbar zusammen, da ein angemessener Mindestlohn nicht allein durch Verwaltungsentscheidungen erreicht werden könne, sondern durch Tarifverträge, die die Löhne über das gesetzliche Minimum anheben. Die Blockade der Tarifverhandlungen gefährde Rumäniens Fähigkeit, den Abdeckungsgrad durch Tarifverträge im Einklang mit den europäischen Zielen und den Vorgaben der Richtlinie über angemessene Mindestlöhne zu erhöhen, so die Gewerkschaften. Die Vorsitzenden zweier großer proeuropäischer Fraktionen im Europäischen Parlament, Manfred Weber von der Europäischen Volkspartei und Valérie Heyer von Renew Europe, haben am Montag in einem gemeinsamen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen davor gewarnt, dass die Freigabe der 770 Millionen Euro Tranche aus der Aufbau- und Resilienzfazilität für Rumänien angesichts der jüngsten Gesetzesänderungen am Integritätsgesetz zur Untergrabung der Demokratie beitragen könnte. Rumänischen Medienberichten zufolge fordern die EU-Vertreter ein dringendes Eingreifen der Kommission vor dem 31. August, der Frist für die Erfüllung der Reformmeilensteine. Im Zentrum der Beschwerde steht der sogenannte Fritz-Zusatz, denn eine Mehrheit aus PSD und AUR in das Integritätsgesetz eingefügt hatte und den das Verfassungsgericht kürzlich bestätigte. Die Regelung sieht vor, dass das Mandat gewählter Kommunalvertreter und anderer Amtsträger, die vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes wegen Interessenkonflikts oder Unvereinbarkeit belastet wurden, von Rechts wegen endet. Weber und Heyer betonen, der Zusatz sei gezielt gegen den Bürgermeister von Temeswar und USR-Vorsitzenden Dominik Fritz gerichtet worden und stelle eine offensichtlich verfassungswidrige Rückwirkung sowie eine politische Instrumentalisierung rechtlicher Mittel dar. Der Brief spricht von einem direkten Verstoß gegen EU-Recht, da Dominik Fritz deutscher Staatsbürger sei und sein Amt in Rumänien auf Grundlage der im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union verankerten Rechte ausübe. Das Radarüberwachungssystem des rumänischen Verteidigungsministeriums erfasste heute Morgen ein Luftziel rund 4 Kilometer östlich von Vilkove in der Nähe der Grenze zur Ukraine. Zwei F-18 Kampfflugzeuge der spanischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte, stationiert auf dem Luftwaffenstützpunkt Mihailo Galnicianu, wurden zur Überwachung der Lage in die Luft geschickt. Bereits am Montagabend hatte das Radarsystem zwei Luftziele 25 Kilometer nordwestlich der Schlangeninsel erfasst, die sich auf die rumänische Grenze zubewegten. Auch dafür wurden zwei F-18 Jets alarmiert. Die Kontakte verschwanden anschließend vom Radar, wobei auf ukrainischer Seite Explosionen gemeldet wurden. Es seien keine Verletzungen des nationalen Luftraums festgestellt worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Das waren die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Zeit nun für den aktuellen Bericht des Tages. Autor war Bogdan Matej. Anlass ist die 35. Jährung der ukrainischen Unabhängigkeit. Im August 1991 hatten die Sowjetrepubliken nach dem gescheiterten Putsch gegen den letzten kommunistischen Führer im Kreml, den Reformer Michail Gorbatschow, einen nach der anderen ihren eigenen Weg getrennt von Moskau eingeschlagen. Russland unter Wladimir Putin entdeckte jedoch schon bald seinen territorialen Appetit und seinen Blutdurst. Und am 24. Februar 2022 griff es die Ukraine an und löste den größten militärischen Konflikt im Europa der Nachkriegszeit aus. Heute steht rund ein Fünftel des international anerkannten ukrainischen Staatsgebiets unter russischer Besatzung, während die Drohnen und Raketen der russischen Invasionsarmee Nacht für Nacht Kinder, Frauen und ältere Menschen töten. Am Montag, dem 24. August, genau 35 Jahre nach der Erklärung der Unabhängigkeit, war Kiew Gastgeber eines neuen Treffens der sogenannten Koalition der Willigen, der über 30 Länder angehören, die die überfallene Ukraine unterstützen. Das Treffen fand in hybrider Form statt. Einige Staats- und Regierungschefs waren in der ukrainischen Hauptstadt anwesend, während andere per Videokonferenz zugeschaltet waren, darunter der rumänische Präsident Nicușor Dan. Es war eine willkommene Gelegenheit, unsere uneingeschränkte Unterstützung für die Ukraine zu bekräftigen. Wir haben die Gespräche über die Fertigstellung eines robusten Rahmens für Sicherheitsgarantien fortgesetzt. Außerdem haben wir die zunehmende Zahl von Drohnenvorfällen an den NATO-Grenzen und andere von Russland koordinierte hybride Aktivitäten sowie die Notwendigkeit einer sicheren Schifffahrt und sicherer Handelsrouten im Schwarzen Meer erörtert, schrieb der rumänische Präsident auf der Plattform X. Wir üben weiterhin Druck auf Russland aus, damit wir einen dauerhaften und gerechten Frieden erreichen. Wir haben die jüngsten russischen Angriffe auf die ukrainische Zivilbevölkerung entschieden verurteilt, einen Akt der Verantwortungslosigkeit und Grausamkeit, fügte Präsident Dan hinzu. Als Mitglied der NATO und der Europäischen Union hat Rumänien eine 614 Kilometer lange Landgrenze mit der Ukraine und war in den vergangenen 4 Jahren mit zahlreichen Einfällen russischer Drohnen in seinen Luftraum sowie mit im Schwarzen Meer treibenden Minen auf wichtigen Handels- und Energierouten konfrontiert. Ebenfalls am 24. August versammelten sich anlässlich des Unabhängigkeitstages mehr als 100 der zahlreichen Ukrainer, die in Rumänien Zuflucht gefunden haben, vor ihrer Botschaft in Bukarest. Sie trugen Fahnen und Nationaltrachten und nach dem Abspielen der ukrainischen und der rumänischen Nationalhymne übermittelten rumänische und ausländische Würdenträger ihre Friedensbotschaften. Sie bekundeten ihre Solidarität mit der Ukraine. Unter ihnen Dutzende Mitglieder des in Bukarest akkreditierten diplomatischen Korps sowie Vertreter der rumänischen Zivilgesellschaft und Medien. Der Zaun der Botschaft ist mit Fotografien übersät, die die von Russland auf ukrainischem Gebiet begangenen Verbrechen zeigen. Daneben hängen Plakate und Fotos junger Menschen und Kinder, denen geholfen wurde, sich in das rumänische Schulwesen und in die rumänische Gesellschaft zu integrieren.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Eine der mächtigsten Bankinstitutionen Rumäniens vor 1945 war die Bank Marmoros Blank. Sie operierte unter der Führung von zwei Generationen von Bankiers. Die erste war die der Gründer Jakob Marmoros und Mauriciu Blank. Die zweite Generation wurde von Aristide Blank repräsentiert, dem Sohn und Erben von Mauriciu Blank. Sie hören diesbezüglich einen Beitrag verfasst von Stelio Lambru. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olaru. Marmoros, der 1823 im österreichischen Kolomea in der heutigen Ukraine geboren wurde, starb 1905 in Wien. Er begann als Geldwechsler und Geldverleiher. Bereits 1848 finden wir ihn in Bukarest im Händlerviertel Lipscani, wo er seine Karriere startete. Sein Geschäftspartner Mauricio Blanc wurde erst 25 Jahre später im Jahr 1848 in Pitești im Fürstentum der Walachei geboren. Nach seinem Studium in Wien kehrte Blanc 1863 nach Rumänien zurück und wurde in der Firma von Marmoros angestellt. Felicia Waldmann ist Professorin an der Universität Bukarest und Autorin von Biografien über die Bukarester Juden. Sie hat die Karrieren der Gründer der Bank Marmoros Blanc verfolgt.
Ich habe 1848 de Jacob Marmoros und 67 l-a angajat pe Mauriciu Blanc.
Die Bank wurde 1848 von Jacob Marmoros gegründet. Im Jahr 1867 stellte er Mauriciu Blanc ein, der zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt war und gerade die Handelsschule in Wien absolviert hatte. Praktisch stellte Marmoros Mauriciu Blanc genau in dem Moment ein, als beide, sowohl seine Bank als auch Mauriciu Blanc, 15 Jahre alt wurden. Mauriciu Blanc war 1848 geboren worden, in jenem Jahr, in dem Marmoros die Bank gründete. Im Jahr 1867 stellt Marmoros also Blanc ein. 1873 macht er ihn zum Partner und überlässt ihm später das Geschäft als alleinigem Eigentümer. Dieses Detail ist interessant. Wir wissen nicht, warum Marmoros das tat, denn er hatte Familie, er hatte Kinder. Lange Zeit glaubte man, er sei ohne Familie gewesen und habe deshalb die Bank an Blanc übergeben. Blanc hieß eigentlich Durrera el Blanco und war Sefarde, trotz des mit K geschriebenen Namens. Die Bank Marmoros Blanc zählte im rumänischen Unabhängigkeitskrieg von 1877 bis 1878 zu den Finanziers der rumänischen Regierung. Nach dem Krieg gewährte sie weiterhin Kredite für die Entwicklung in zahlreichen Wirtschaftssektoren, wie dem Straßenbau, der Industrie, dem Versicherungswesen, dem Bankwesen und dem öffentlichen Bauwesen. Als sehr dynamische Organisation ging die Bank auch Partnerschaften mit deutschen, französischen und ungarischen Banken ein. Felicia Waldmann weist darauf hin, dass die Ära von Mauriciu Blanc an der Spitze der Bank deren maximale Expansion bedeutete. Doch sie bedeutete auch einen Generationenwechsel. Er blieb schon ab 1900 alleiniger Eigentümer der Bank, behielt aber im Gedanken an Marmoros dessen Namen im Firmennamen bei. 1905 wurde die Bank in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Blanc war Aktionär bei den größten Unternehmen, bei Vulcan, bei Luther. Er engagierte sich bei der Subventionierung öffentlicher Arbeiten von Straßen- und Eisenbahnlinien, was offensichtlich der Entwicklung des Handels half. Im Jahr 1912 wurde Aristide Blanc, der Sohn von Mauriciu und damaliger Direktor der Bank, eingeladen, Teil der Gründungskommission der Akademie für Wirtschaftsstudien zu werden. Zwischen 1915 und 1923, jener Zeit, in der sie die mächtigste Geschäftsbank Rumäniens war, wurde auch der Hauptsitz in der Doamnei-Straße erbaut, der noch heute existiert. Der zweite Sitz der Bank, Marmoros Blanc, aus dem Jahr 1848, befand sich im Hanul Germani. Ein weiterer Sitz der Bank ist das Gebäude in der Lipscani-Straße Nummer 8, wo sich heute die Bank Crisovelloni befindet. 1920 gründete die Bank die grafischen Werkstätten Cultura Nazionale, die sie dann 1930 an den Staat verkaufte, woraufhin diese in die Regie des Amtsblattes und der Staatsdruckereien eingegliedert wurden. Im Jahr 1923 hatte die Bank 25 Filialen im Königreich und 4 im Ausland, in Paris, Istanbul, Wien und New York. Die zweite Generation der Bankiers bei Marmoros Blanc war Aristide Blanc, der Sohn von Mauriciu, geboren 1883 in Bukarest. Er war eine komplexe Persönlichkeit. Neben seinen Tätigkeiten als Bankier war er ein Kunstmäzen, Schriftsteller und Zeitungsverleger. Als Liberaler war er einer der Finanziers rumänischer nationalistischer Projekte, jedoch ein Gegner der faschistischen extremen Rechten. Er stand König Karl II. Nahe und behielt die Kontrolle über seine Bank, selbst nachdem diese nach dem Zusammenbruch von 1931 von der Nationalbank übernommen wurde. In den 1940er Jahren, während der Diktatur von Ion Antonescu marginalisiert, versuchte Blank nach dem Krieg wieder ein Bankgeschäft aufzubauen. Seine Bemühungen wurden jedoch durch Nationalisierung der Wirtschaft durch die kommunistische Regierung im Jahr 1948 zunichte gemacht. 1953, zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, durfte er 1958 aufgrund ausländischer Interventionen emigrieren. Zwei Jahre später, 1960, verstarb er im Alter von 77 Jahren in Paris. Mehr dazu Felicia Waldmann. Er war einer der Initiatoren und Gründungsaktionäre der Gesellschaft Air France. Und wenn wir auf die Webseite von Air France schauen, erkennen Sie dies auch an. Auf der Webseite von Air France steht, dass das Geld von der Bank Marmoros Blank stammte, ursprünglich über die franco-rumänische Luftverkehrsgesellschaft, die 1920 von Aristide Blank und Pierre de Florieu gegründet wurde. Diese wurde später im Jahr 1925 in die Internationale Luftverkehrsgesellschaft umgewandelt und schließlich zu Air France nach der Vereinigung mit vier anderen Gesellschaften im Jahr 1932 und der Nationalisierung 1933. Die franco-rumänische Luftverkehrsgesellschaft sollte 1922 die erste interkontinentale kommerzielle Linie Paris-Istanbul mit Zwischenstopp in Bonassa eröffnen. Die Bank Marmoros Blank war jene Institution, die von zwei Generationen professioneller Bankiers geschaffen und entsprechend den Möglichkeiten der Zeit genutzt wurde. Durch das, was sie für Rumänien darstellte, ist sie eines der bedeutendsten Kapitel in der Geschichte des rumänischen Bankensystems.
Kreuz und quer durch Rumänien, Reisetipps für Touristen.
Rumänien hat das Jahr 2026 zum nationalen Constantin Brâncuși-Jahr erklärt, um den 150. Geburtstag des rumänischen Bildhauers zu begehen, der die moderne Kunst revolutionierte. Zu diesem Anlass wurde unlängst in Hobița, dem Geburtsort des Bildhauers, die kulturtouristische Route auf den Spuren von Constantin Brâncuși ins Leben gerufen. Stefan Baciu hat darüber recherchiert und sich mit Verantwortlichen des Projekts unterhalten. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung seines Beitrags. Am Donnerstag, dem 19. Februar, wurde im Kreis Gorj in Hobița, dem Geburtsdorf des großen rumänischen Bildhauers, in Anwesenheit lokaler Behörden und Vertretern der Regierung aus Bukarest das nationale Constantin Brâncuși-Jahr eröffnet. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die kulturtouristische Route auf den Spuren von Constantin Brâncuși vorgestellt. Das Projekt thematischer Touristenrouten in Rumänien begann während der Pandemie und verfolgte das Ziel, auf lokaler und regionaler Ebene Sehenswürdigkeiten zu erfassen, die Besuchern empfohlen werden können. Nach Eröffnung der ersten Route, die auf den Spuren der Holzkirchen ging, entwickelte sich das Projekt rasant. Inzwischen sind über 180 Routen anerkannt, davon verlaufen 43 quer durchs ganze Land. Die kulturtouristische Route auf den Spuren von Konstantin Brinkusch möchte das nationale Kulturerbe durch eine der bekanntesten Persönlichkeiten der modernen Kunst hervorheben. Ausgehend vom Geburtsdorf im Kreis Gorch verbindet die Route Orte, die mit der Ausbildung, dem Aufstieg und dem Werk von Konstantin Brinkusch in Zusammenhang stehen. Steliana Kojokariu, Beraterin im Ministerium für Wirtschaft, Digitalisierung, Unternehmertum und Tourismus, erklärt, wie diese Route entstanden ist.
Ruta aceasta a fost realizată printr-o colaborare deosebită de Consiliul Județean Gorj împreună cu Primăria Târgu Jiu, cu Primăria Municipiului Craiova și cu, bineînțeles, Primăria Comunei
Peșterea. Diese Route wurde in hervorragender Zusammenarbeit vom Kreisrat Gorj, gemeinsam mit der Stadt Târgu Jiu, der Stadt Craiova, sowie natürlich mit der Kommunalverwaltung der Gemeinde Peștișani realisiert, zu der das Dorf Hubița gehört, wo Brâncuși geboren wurde. Dort befindet sich auch ein besonders wichtiges touristisches Ziel, das Konstantin Brinkuji Gedenkhaus. Es wurden alle kulturellen Sehenswürdigkeiten sowie alle Orte, an denen Brinkuji lebte, studierte und arbeitete, zusammengetragen und in einer sehr schönen Route zwischen den Landkreisen Dolj und Gorj miteinander verbunden. Wir haben lediglich diese von ihnen erarbeitete Route anerkannt und ihr die verdiente offizielle Bestätigung verliehen.
Noi nu am făcut decât să luăm act de ruta făcută de dumnealor și să le dăm bine meritata recunoaștere.
Craiova, die Kreishauptstadt von Dolj, verfügt über mehrere mit Konstantin Brinkusch verbundene Sehenswürdigkeiten. Eine davon ist das Technische Kolleg für Kunst und Handwerk, das heute den Namen des berühmten Bildhauers trägt und an dem Brinkusch seine ersten Unterrichtsstunden in Holzschnitzerei erhielt. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist das Kunstmuseum in Craiova, eines der ersten Museen weltweit, das eine Sammlung von Werken Brinkuschs besaß. Zum Bestand des Museums gehört eine Kopie der berühmten Skulptur Fräulein Pogani. Ein weiteres Ziel ist das Konstantin Brinkusch Zentrum in Craiova, mit einer unterirdischen Galerie und einem spektakulären Glasprisma an der Oberfläche. Die dem großen rumänischen Bildhauer gewidmete Route umfasst selbstverständlich auch das Gedenkhaus Konstantin Brinkusch in Hobița, das 1870 vom Vater des Bildhauers erbaut wurde. Das Holzhaus besteht aus zwei Räumen und einer Speisekammer. Im Inneren sind Gegenstände, Werkzeuge und Möbel aus einem traditionellen bäuerlichen Haushalt ausgestellt. Bei der Vorstellung der kulturtouristischen Route in Hobița sprachen wir mit Isabella Coară, Beraterin im Büro des Präsidenten des Kreisrates Gorj, um zu erfahren, was diese Route für Peștișani, Târgu Jiu und Craiova bedeutet.
În primul rând pornim de la un simbol, pentru că ruta se numește pe urmele lui Constantin Brâncuș și am ales să facem acest lucru într-un moment de mare sărbătoare când s-au împlinit 150 de.
Zunächst einmal gehen wir von einem Symbol aus, denn die Route heißt Auf den Spuren von Constantin Brâncuși. Und wir haben diesen Moment bewusst gewählt, da sich der Geburtstag des großen Bildhauers zum 150. Mal jährte. Wir wünschen uns, dass diese Route von Reiseanbietern übernommen wird. Sie ist mit allen touristischen Sehenswürdigkeiten der Kreise Gorj und Dolj auf der Website des Ministeriums veröffentlicht und dass Reiseagenturen sie aufgreifen und touristische Pakete rund um diese Ziele entwickeln und bewerben. Manche Orte sind bekannt, andere weniger. Ziel ist es, die Aufenthaltsdauer zu verlängern und die Besucherzahl zu erhöhen, was eindeutig zu lokaler Entwicklung sowie zu nationaler und internationaler Förderung führen wird.
Im Stadtpark von Târgu Jiu können die Tafel des Schweigens und das Tor des Kusses bewundert werden. Dazwischen befindet sich die Allee der Stühle, alles monumentale Werke des großen rumänischen Bildhauers. Die heute als Heldenstraße oder Brinkuș-Achse bekannte Straße verbindet diese Werke mit einer weiteren Schöpfung von Brinkuș, der Unendlichkeitssäule. Sie ist 29 Meter hoch und besteht aus bronzenen, sanduhrförmigen Modulen. Die Route auf den Spuren von Konstantin Brâncuși schlägt in Târgu Jiu außerdem weitere Ziele vor, etwa das Haus Barbu Gănescu. In dem Gebäude, in dem sich heute das Nationale Konstantin Brâncuși Museum befindet, lebte der berühmte Bildhauer in den Jahren 1937 bis 38, als er das monumentale Ensemble schuf, das wir heute in Târgu Jiu bewundern.
Sie hören Radio Rumänien International.
Weiter hören Sie im Programm von Radio Rumänien International klassische Musik. Im Juli und August fand in Bukarest auf der Bühne des Athenäums das Festival Vara Magica, magischer Sommer statt, die letzte der 8 Veranstaltungen im Programm der Ausgabe 2025, die Jubiläumsveranstaltung Liviu Prunaru 50 Jahre Geige, stellte den Geiger und Dirigenten Liviu Prunaru in den Vordergrund, einen Künstler von internationalem Rang. Der auf dem alten Kontinent und darüber hinaus geschätzte Musiker, der zum dienstältesten Konzertmeister des renommierten niederländischen Sinfonieorchesters Royal Concertgebouw Orchestra, Königliche Philharmonie in Amsterdam, wurde, ist dort seit 18 Jahren tätig, neben einer über 4 Jahrzehnte langen Solokarriere, die er früh mit Preisen und Medaillen bei renommierten Wettbewerben begann und die er kontinuierlich mit Auftritten in Hauptrollen auf wichtigen Bühnen der Welt fortsetzte. Beim Festival Vara Magica stand der Künstler Liviu Prunaru an der Spitze des Kammerorchesters von Radio Rumänien und trat nicht nur als Dirigent, sondern auch als Solist in Partituren für Violine und Streichorchester aus dem Schaffen des Komponisten Antonio Vivaldi auf. Das Konzert in E-Moll RV 277 Il Favorito und das Konzert in E-Dur RV 271 L'Amoroso. Nach diesen Klängen in Körnungen des italienischen Barock folgte im Programm ein romantisches Kammermusikwerk Souvenir de Florence, Opus 70 von Piotr Ilyich Tschaikowski. Hören wir nun den zweiten Satz Andante aus dem Konzert in E-Moll RV 277 für Violine und Streichorchester Il Favorito von Antonio Vivaldi in der ästhetischen Interpretation des Musikers Liviu Prunaru.
Thank you.
Ebenfalls im Rahmen des Festivals Vara Magica präsentierten der Geiger Alexandru Tomescu und der Gitarrist Dragoș Ilie gemeinsam einen außergewöhnlichen Kammermusikabend mit Werken des unverwechselbaren Virtuosen Paganini, die der breiten Öffentlichkeit vielleicht weniger bekannt sind, da sie seltener aufgeführt werden. Dieses Konzert mit dem Titel Paganini Magic war natürlich ein Ereignis des kulturellen Lebens, bei dem alle 6 Sonaten für Violine und Gitarre des italienischen Romantikkomponisten interpretiert wurden. So wurde den Musikliebhabern eine besondere, originelle und attraktive Klangalchemie von dem Geiger Alexandru Tomescu auf dem wertvollen Streichinstrument Stradivarius Elder Voicu zusammen mit dem jungen Gitarristen Dragoș Ilie, ebenfalls ein vielseitiger Künstler von internationalem Rang, angeboten. Hören wir uns in den nächsten Minuten die Sonate Nummer 6 in A-Dur für Violine und Gitarre von Niccolo Paganini in einer Live-Version des Geigers Alexandru Tomescu und des Gitarristen Dragoș Ilie an.
hören Radio Rumänien International.
Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Der Bund Rumänischer Vereine in Deutschland e.V. hat Ende Juni ein Benefizkonzert in der rumänisch-orthodoxen Kirche in Sidelfingen veranstaltet. Das eingesammelte Geld kommt denn an Autismus leidenden Kindern in Rumänien zugute. Manfred Sorin Kafka ist in Banat gebürtig und in Stuttgart wohnhaft. Er ist Bundesvorstandsvorsitzender des Bundes Rumänischer Vereine in Deutschland e.V. Mit ihm sprach Adriana Delern von Radio Rumänien Temeswar. Sie hören die Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Herr Manfred Sorin Kafka, worum geht es bei diesem Benefizkonzert, das die Rumänen in Deutschland organisieren?
Die vom Bund Rumänischer Verein in Deutschland e.V. organisierte Veranstaltung, die am Sonntag, 28. Juni 2026 um 13 Uhr in der rumänisch-orthodoxen Kirche in Sindelfingen stattfindet, unterstützt das zweite Teil des Projektes »Gemeinsam verwirklichen wir den Traum«, den Bau des Sozialleistungszentrums St. Michael des Vereins der Eltern der Kinder mit Autismus Argeș.
Was ist eigentlich dieser Bund rumänischer Vereine in Deutschland e.V. und seit wann existiert er?
Der Bund rumänischer Vereine in Deutschland e.V. wurde am 21. Dezember 2022 in Dortmund in Nordrhein-Westfalen durch den Zusammenschluss mehrerer Vereine sowie Einzelpersonen gegründet. Der Zusammenschluss ist das Resultat der engen Zusammenarbeit der rumänisch-deutschen Vereine untereinander und den in Deutschland lebenden rumänischen Bürgern. Dieser Dachverband versteht sich als zentrale Anlaufstelle und Unterstützer für die rumänischen Vereine sowie für die alle in Deutschland lebenden Rumänen. Der Bund Rumänischer Vereine Deutschland e.V. positioniert sich als ein wichtiger Mitstreiter für eine effiziente Integration aller Rumänen in Deutschland und fördert den Dialog zu anderen Organisationen, Verbänden und Institutionen. Der Vertretungsanspruch des Dachverbandes richtet sich nach dem Mandat seiner Mitglieder. Demzufolge werden die Interessen deren Vertreter, die dem Dachverband angehören oder ausdrücklich eine Vertretung des Dachverbandes beanspruchen.
Was konnten Sie als Verein der Rumänen in Deutschland seit der Gründung des Bundes erreichen?
Mittels der Unterstützung der kulturellen Vielfalt in allen ihren Formen hat der Bund Rumänischer Vereine in Deutschland e.V. die Integration vieler in Deutschland lebenden Rumänen erreichen können. Die Mitglieder des Dachverbandes zeichnen sich hier durch eine starke rumänische Identität sowie durch den Wunsch aus, rumänische Vereine und Mitglieder der rumänischen Diaspora unabhängig ihrer Vereinszugehörigkeit, Religion oder sexueller Orientierung zu unterstützen und zu begleiten. Der Bund Rumänischer Vereine in Deutschland e.V. hat so gesehen eine Brücke zwischen der rumänischen Gemeinschaft und allen politischen oder sozialen Akteuren in Deutschland, wie zum Beispiel Behörden, lokalen und nationalen Institutionen, Migrationsverbänden, Kirchen und so weiter bauen können. Der Dachverband der rumänischen Vereine in Deutschland steht für einen regelmäßigen Austausch, offenen Dialog und Lösungsfindung.
Warum ist es wichtig für die Rumänen in Deutschland, dass sie einen eingetragenen Verein haben?
Die Rumänen, die in Deutschland leben, benötigen eine Anlaufstelle. Der Bund Rumänischer Vereine in Deutschland e.V. ist eine auf Bundesebene aktive Verbandsstruktur, die sich durch kulturelle, bildungsspezifische, soziale und institutionelle Vertretungsarbeit für die Unterstützung der rumänischen Gemeinschaft in Deutschland engagiert. Im Laufe der Zeit hat sich die Organisation an der Entwicklung und Förderung von Projekten beteiligt, die der Stärkung der Beziehungen zwischen den rumänischen Diaspora und Rumänen dienen. Darunter Konferenzen, Netzwerktreffen, Gemeinschaftsprojekte, kulturelle Veranstaltungen sowie Initiativen zur Pflege der rumänischen Identität in Deutschland. Der Bund Rumänischer Vereine Deutschland e.V. pflegt eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit rumänischen Organisationen der Diaspora sowie mit relevanten Institutionen und Partnern in Deutschland und Rumänien. Dabei verfügt er über eine umfassende Erfahrung in der Koordination verbandlicher Aktivitäten und im Aufbau von Partnerschaften, die auf die Unterstützung der rumänischen Gemeinschaft ausgerichtet sind. Die in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit hat den Aufbau eines weitreichenden Netzwerks aus institutionellen, fachlichen und gemeinschaftlichen Kontakten ermöglicht.
Nun bereiten Sie dieses Benefizkonzert in Sindelfingen am 28. Juni vor. Was steht im Programm und welche Künstler konnten Sie dafür begeistern?
Der Bund Rumänischer Vereine in Deutschland e.V. wird dem hoffentlich zahlreichen und spendablen Publikum ein buntes Programm bieten. Vom nachwuchstalentierten und von Warner Popper unterrichteten rumänischen Gesangsensemble Cantus Aureus, dem Adriana Lupulescu, Amalia Covesan, Emilia Lupulescu und Sofia Vosch dazugehören, über die mehr als nur Halbprofi-Sängerin Warner Popper, die aber auch die Panflöte beherrscht, und Michaela Claudia Konrad mit ihrer zauberhaften Stimme, bis hin zu dem Profi-Instrumentalensemble Tromba Festiva mit den beiden Trompetern Franz Tröster und Markus Privat, dem Organisten Thomas Gabriel und dem Schlagzeuger Holger Müller, werden Werke wie zum Beispiel das Concerto in D für zwei Trompeten und Orgel von Francesco Manfredini, die rumänische kirchliche Volkshymne Das verlassene Heilige Kreuz, das Disney-Medley The Lion King von Alan Menken und Elton John oder eine volkshymnliche Weise aus dem rumänischen Maramureș aufgeführt. Auf der Oboe mit einem Solo und im Duett mit Franz Tröster werde ich selbst zum Erfolg des Konzertes beitragen wollen.
Das dabei eingesammelte Geld soll den an Autismus leidenden Kindern aus dem Verwaltungskreis Argeș in Rumänien zugutekommen. Wie soll dieses Geld eingesetzt werden?
Der Verein der Eltern der Kinder mit Autismus Argeș betreut derzeit rund 80 Kinder und Erwachsene durch Therapien, Interventionen und Aktivitäten, die ihnen helfen sollen, so selbstständig wie möglich zu werden und sich harmonisch in der Gesellschaft zu integrieren. Leider reichen die derzeitigen Räumlichkeiten nicht mehr aus, um den wachsenden Bedürfnissen der Begünstigten gerecht zu werden. Daher plant der Verein den Bau einer Tagesstätte für Kinder und eines Zentrums für Erwachsene. Die Spenden, die durch das Benefizkonzert zustande kommen, sollen dieses Projekt unterstützen.
Damit geht das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa zu Ende. Wir bringen täglich drei Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen nicht selten zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, die jeweils aktuellen Empfangsdaten im Internet bei rri.ro abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Möglichkeiten zum Abruf digitaler Streaming-Formate. Unsere Angebote gibt es ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast. Auch darüber gibt es mehr Informationen auf unserer Homepage. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.